Pure Vernunft darf niemals siegen. Wir brauchen dringend neue Lügen.
Fakten und Fakes. Eine Serie von Politik und Kommunikation. Mit Martin Nielsen.
Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts hier bei Politik und Kommunikation live aus Berlin. Mein Name ist Martin Nielsen. Ich bin Kommunikationsberater und Kolumnist für Politik und Kommunikation und schreibe über das Thema Desinformation. Mit diesem Podcast möchten wir einen Deep Dive machen mit Menschen aus Forschung, Wirtschaft, Medien und der Politik. Und ich freue mich ganz besonders, denn für diese Folge haben wir einen echten Experten rund um das Thema KI im politischen Betrieb bei uns sitzen. Herzlich willkommen, David Fischer.
Ja, ich freue mich, hier zu sein.
David, ich stelle dich kurz vor. Du bist Gründer und Co-Geschäftsführer von PolitAgents, unterstützt Unternehmen, Organisationen, politische Akteure dabei, künstliche Intelligenz verantwortungsvoll einzusetzen. Das Com-Magazin nannte dich Pionier beim Einsatz von KI in politischer Kommunikation, also ein sehr schöner Titel. Aber darüber hinaus als Co-Vorsitzender für AI for Democracy bringst du auch noch die Jugend, die Forschung, die Mitte der Gesellschaft zusammen, um die Frage zu diskutieren, wie man Technologie verantwortungsvoll einsetzt und wie die Öffentlichkeit von unserem Informationsverhalten bestimmt wird. Und in deiner Vita, die ist ja durchaus lang und beachtlich, sei noch erwähnt, du warst mehrere Jahre bei der Grünen Landtagsfraktion in Baden-Württemberg tätig, zuletzt als Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und zuvor warst du auch lange bei der dpa journalistisch tätig.
Alles richtig, obwohl die Vita so lang ist.
Eine lange Vita ist ein gutes Zeichen. Direkt zum Einstieg mal die Frage, warum brauchen wir KI in der Politik eigentlich und warum brauchen wir eine Beratung dazu?
Ja, wir brauchen KI in der Beratung, weil Kommunikation sich weiterentwickelt. Und deshalb brauchen wir KI als Übersetzungsfunktion, als zusätzliche Erweiterung, als zusätzlichen Sparring-Partner, auch als Ideengeber und natürlich auch als Content-Creator. Also sozusagen als weiteren Politikberater, wenn man so möchte. Und das versuche ich meinen Kundinnen und Kunden zu vermitteln. Ja, in der klassischen Politikberatung ist man ja sowas wie der Übersetzer, der Ideengeber, der Redenschreiber, der Vorausblicker, der sozusagen dem Politiker, der im Tagesgeschäft gefangen ist, Impulse von draußen gibt und sagt, hey, schau mal dahin, schau mal dorthin, der vielleicht auch hin und wieder mal eine Krise bewältigt, ja, mit dem Blick von außen, der entspannt rangeht, der dem Politiker hilft, Ziele durchzusetzen oder sich eben zu positionieren, sich unterscheidbar zu machen. Also es geht letztendlich ja um Profilbildung, ganz klar. Und in dem Fall kann KI tatsächlich einen Mehrwert liefern, denn KI ist ein Ermöglicher dahingehend, dass es so eine Art erweitertes Gehirn für Führungskräfte darstellen kann. Ja. Denken wir nur mal daran, dass sehr, sehr viele Dokumente jeden Tag auf den Tisch liegen und man sich erstmal mit der Machete seinen Weg freischlagen muss. Dass es natürlich verschiedene Entscheidungsmatrizen gibt, nach denen man eine politische Situation bewerten kann, also die analytische Ebene, aber eben auch die Ebene Social Media, Posts generieren, ne, mit einem gewissen Schreibstil, mit einer gewissen Färbung und all das kann man durch Mustererkennung natürlich replizieren bis zu einem gewissen Grad. Und all das versuche ich Unternehmen und Führungskräften beizubringen, das selber einzusetzen, aber eben auch gemeinsam Produkte zu entwickeln, die im Alltag helfen.
Also Anwendungsfälle konkret, um KI für den politischen Alltag auch zu meistern, aber auch, du hast es glaube ich nur kurz angeschnitten, um sich auch auf eventuelle Risiken auch vorzubereiten?
Ja, natürlich, auf eventuelle Risiken vorbereiten, aber eben auch vorauszuschauen, in der Hinsicht, wer schreibt was über mich? Wie will ich eigentlich wahrgenommen werden? Ja? Und das bedeutet eben auch, dahingehend zu denken, wie suchen Menschen heutzutage? Wie finden sie Informationen? Na, früher waren das die blauen Google-Links. Da hat man David Fischer eingegeben, Bundeskanzler. Da ist nichts rausgekommen, wird auch erstmal nichts rauskommen. aber in Zukunft wird relevant sein, was die Sprachmodelle wiedergeben. Denn das sehen wir am AI-Mode von Google, wird unsere Informationsaufnahme und auch die Vermittlung fragmentierter, reduzierter auf ein, zwei Sätze. Und da ist halt entscheidend, dass wir mit unserer Botschaft durchdringen. Und da machen kleine Nuancen teilweise es aus. Aber eben auch in der Vorbereitung kann man sagen,
Es geht darum, meine Botschaften, meine Positionierung auf den Webseiten so abzubilden, dass sie LLMs füttern, bis hin zu in Interviews, das bestenfalls ChatGPT optimiert wiederzugeben, damit das eben höher gerankt wird und dann entsprechend höher priorisiert und einer höheren Stelle im Chatfenster ausgegeben wird. Also so kann man strategisch mal durchspielen. Es gibt erste Indizien, wie eine generative KI eine Antwort wiedergibt. Da sind wir noch ganz am Anfang, aber das ist zum Beispiel auch nochmal was, was in Sachen unsichtbare Politikberatung oder Politikberatung mit einem, ja, sagen wir mal, noch neuen, mit neuen Subjekt oder mit einer unsichtbaren Technik definitiv Zukunftspotenzial hat.
Und wie ist dein Bauchgefühl in den vergangenen Monaten? Sind das offene Türen oder klopfst du dir auch manchmal quasi die Fingerknochen wund?
Ja, im politischen Betrieb ist schon noch eine starke Zurückhaltung feststellbar. Unternehmen sind ja angetrieben, Umsätze zu erwirtschaften, sind auch einem Konkurrenzdruck stärker ausgesetzt als in der Politik, wo man eben in längeren Zyklen denkt. Und in der Politik sieht es oft so aus, dass Parteien oder Fraktionen jetzt ein paar ChatGPT-Accounts abonniert haben und das war's dann erstmal. Also ja, wir nutzen KI, ganz wild heißt es oft am Anfang und dann schaut man ein bisschen näher hin und stellt man fest, na, strukturiert ist es jetzt nicht. Also tatsächlich auch die Überlegung, wie wird KI im Workflow eingesetzt? Ja, wo macht es Sinn, gewisse Prozesse in die KI outzusourcen, ja, als der digitale Helfer, als der Praktikant, der repetitive Aufgaben abnehmen kann? Und wo komme ich dann als Mensch mit meiner Bewertung, mit meiner Entscheidungsfindung auch ins Spiel? Also sozusagen so eine Art Staffellauf Mensch und Maschine, das fällt jetzt nicht vom Himmel, sondern das muss man strukturiert in die Fraktionen, in die Parteien bringen. Und in der Regel sieht die Realität eben so aus, dass es ein, zwei tech-affine Mitarbeiter gibt, die viel ausprobieren, aber meilenweit von dem Gros entfernt sind. Und da ist dann schon auch eine sehr heterogene Lage feststellbar. Und natürlich kommt auch hinzu, Stichwort Trainingsdaten, es ist halt auch nicht so einfach. Es ist einfach, einen Marketing-Post zu machen, weil das Internet ja mit dem Schleppnetz sozusagen abgefischt wurde. Mhm. Aber politische Daten, schon mal deutsche Daten, also deutsche Reden, deutsche Social-Media-Posts, die sind natürlich mit der Lupe kaum zu finden. Und deshalb sind die Ergebnisse, also wenn man sie im politischen Betrieb eben auch auf eine gewisse Qualität überprüft, dann doch schon sehr abweichend von dem, was man sich erhofft. Also ich habe da mal was gepromptet und da kam Mist raus und deshalb ist KI blöd. Das ist ein Ersatz, der mir relativ oft, der mir oft gesagt wird. Und da geht es natürlich darum, zu sensibilisieren, dass es um die richtige Bedienung geht, aber eben auch um die Frage, wie und in welcher Stelle in der politischen Organisation KI Sinn macht.
Du bewegst dich ja dadurch durchaus in einem Spannungsfeld, also wie du gesagt hast, in einem Bereich, der gesellschaftlich natürlich hohe Relevanz hat, Politik, die Entscheidung für die Gesellschaft zu treffen und so weiter. Wir haben dich ja auch eingeladen, um über das Thema Desinformation zu sprechen. Wie hat denn deine Zeit in der Politikkommunikation deinen Blick auf den Umgang mit KI und Desinformation geprägt?
Es hat mir vor allem gezeigt, dass da Bedarf da ist, dass in der Politik da noch ein großer blinder Fleck ist, ja. Also zuerst am Wochenende war ich bei einer Tagung im zivilgesellschaftlichen Bereich. Da haben wir mit Expertinnen und Experten zur Frage diskutiert, brauchen wir Fairplay-Regeln für den digitalen Wahlkampf? Ja? Oder reicht es aus, dass die Parteien digitalen Wahlkampf betreiben, wie sie es halt vom Bauchgefühl her beabsichtigen? Also beispielsweise würde das bedeuten, brauchen wir ein Deepfake-Verbot, ja, das verbietet, die politischen Gegner anzugreifen. Ist es sinnvoll, alle KI-Bilder und Videos zu kennzeichnen, eben auch als Vorbild voranzugehen? Ist ja klar, dass sich da hauptsächlich dann die demokratischen Parteien anschließen. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, für die Sympathisanten Zeichen zu setzen, selbst in schwierigen Zeiten, Wahlkampfzeiten, in herausfordernden Zeiten, wenn es darum geht, gewisse Geländegewinne zu erzielen, sollte das Ganze eben auch nach demokratischen Prinzipien ablaufen.
Und ich bin dankbar, dass es in Baden-Württemberg, wo wir Landtagswahl 2026 haben, neue Kandidierende gibt, die sich, die sehr aufgeschlossen sind dem Thema gegenüber. Die Landesparteien, die sind da noch tief im Schlaf, ja, sind da teilweise noch ziemlich dösig unterwegs und haben jetzt erstmal geantwortet, nö, sehen wir nicht, das Problem sehen wir nicht, dann gibt es das Problem auch nicht. Aber ich frage mich halt, warum, gerade wenn es um Desinformation geht, was ja laut World Economic Forum die Gefahr schlechthin ist, wir da warten, bevor das Problem überhaupt erscheint. Warum müssen wir denn das Feuer löschen, wenn der Brand lodert? Und da versuche ich meinen Beitrag zu leisten, um in die Zivilgesellschaft, aber in die Politik rein auch aufzuklären. Und ja, ich komme aus Baden-Württemberg. Ja, da ist meistens immer noch die Insel der Seligen. Aber es gibt natürlich schon mal ein paar Anzeichen. Beispielsweise startet hier eine Partei, die jetzt an Umfragewerten massiv zugenommen hat. Damit im Winter 2023 fingen die an, Social Media Posts mit KI-Bildern zu bestücken. Und dann war der Weihnachtsmarkt zu sehen mit Schäferhunden, Stacheldrahtzaun, Polizisten oder ein schwarz gefärbter Feldberg. Das ist ein großer Berg bei uns, auf dem abgewrackte Windräder stehen und die Kabel links und rechts hängen und natürlich die Botschaft dann klar ist, ne? Da fielen jetzt nicht viele darauf rein, aber Desinformation ist einfach ein Gifttropfen, der jeden Tag in unseren Alltag träufelt, dem wir uns ausgesetzt sind. Und inzwischen gibt's erste Studien, die besagen, 15% der Leute sagen, ich habe schon mal ein Deepfake geglaubt, ja, und wiederum 15%, also 2% der Bevölkerung sagen, ich habe einen Deepfake erkannt, geglaubt und am Ende des Tages auch eine falsche Wahlentscheidung getroffen. Ja. Je mehr sich die Kommunikation ins Digitale verlagert, desto größer sind wir dieser Gefahr ausgesetzt.
Ich erinnere mich an die Studie, die war von der IU-Hochschule hier in Berlin, die tatsächlich auch darauf hingewiesen hat, dass eben Desinformation, wie du gerade gesagt hast, ja auch Wahlentscheidungen beeinflusst. Also da ist der Schaden ja dann schon wirklich da, weil man eben schon falsche Entscheidungen trifft auf Basis von diesen Informationen, die einem gegeben worden sind. Wenn wir jetzt aber KI ja auch als Chance begreifen wollen, für Parteien, gerade mit, ich sag jetzt mal vielleicht weniger Mitteln, weniger Manpower oder Womenpower in ihren Landtagsbüros oder Kommunalbüros, entsteht da nicht auch eine positive Hoffnung, dass man da auch was mit bewegen kann? Oder müssen wir das immer mit diesem Gifttropfen, den du erwähnt hast, mitnehmen, weil man eben auch viel Schaden anrichten kann damit?
Na, erstmal ist KI ein Werkzeug, das ich zur Arbeitserleichterung einsetzen kann. In meiner Pressestelle haben wir mal die Zeit gestoppt, zwischen 15-75% weniger Arbeit, weniger oder Zeitersparnis sozusagen. Das bedeutet jetzt nicht, dass man 15 Uhr Schluss machen kann, sondern dass man die Zeit dann für das Wesentliche einsetzt, nämlich für den menschlichen Kontakt und auch für die Kreativarbeit, die ja entscheidend ist, um auch zu überzeugen, Vertrauen herzustellen. Wenn ich jetzt an die Basis denke, ich nehme mal das Szenario an, ich bin eine neue Partei, ich habe 10 Leute in meinem Wahlkreis, wie soll ich da Schritt halten mit den etablierten Parteien? Da würde ich natürlich auf KI zurückgreifen, ja, und das Ganze mal durchspielen. Ich gehe mit meinen Botschaften am Samstag, Sonntag. Ich komme aus dem Wahlkreis Sigmaring, das ist ein kleiner ländlicher Landkreis in Baden-Württemberg. Mache ich dann die Tour über das Seniorenheim, den Sportplatz, den Jugendtreff und abends begegne ich noch Menschen, Kunstinteressierte. Ja? Und ich habe überall meine Botschaften dabei. Und dann tue ich mir gerade als Nicht-Politik-Profi, als Polit-Amateur schwer, mich auf die unterschiedlichen Zielgruppen einzustellen. Und da kann ich mir einen Impuls geben, kann ich sagen, hier ist mein Botschaftenkatalog, passt das bitte an auf Zielgruppe 1, 2, 3, wie denken die? Na, es muss ja nicht 1:1 sein, sondern versetze dich mal in die Lage von einem 65-Jährigen, der ja jetzt Angst um die Sicherheit seiner Rente hat, was würde der mich fragen? Und so habe ich eigentlich meinen Politikberater in der Tasche. Und das finde ich einfach eine schöne Sache. Ja, also wir sprechen immer über diese Moonshots, wir sprechen immer darüber, was wir High-End machen können. Aber es geht doch eigentlich darum, KI in die Fläche zu bekommen. Ich war jetzt gestern bei einer Demokratiekonferenz in Hessen mit 100 Jugendliche, die sich daran beteiligt haben. Und es war toll. Also die haben innerhalb von einer Stunde Ideen entworfen, wie man mit künstlicher Intelligenz neue Brücken auch herstellen kann. Ne? Die einen sagten, ich hätte gern so ein Portal, in dem ich eingeben kann, dass mein Sportplatz kaputt ist und dass es eben noch 100, 200, 300 andere Jugendliche auch betrifft, die aber keine Wege finden, das der Verwaltung oder der Politik zu kommunizieren. Oder die anderen sagten, mein Vater wählt immer eine Partei, weil er keine Lust hat, das Wahlprogramm zu lesen. Deshalb macht es sich relativ einfach. Wie toll wäre es, wenn ich eine App hätte, wo das Wahlprogramm in ein Bewegtbild gefasst wird, ja, wo ich diese einzelnen Elemente sehen kann, was es mit meiner Welt macht, vielleicht auch nochmal heruntergebrochen auf meine Lebenswelt, ja, speziell. Und ich gebe an, bin ich jung, bin ich alt, bin ich arm, bin ich reich, und so bekomme ich eben eine Art Blick in die Glaskugel. Und das sind eben coole Ideen, die es gilt, in die Wirklichkeit umzusetzen. Und da erhoffe ich mir von Landkreisen, Gemeinden bis hin zu Land und Bund Förderprogramme, die eben dieses dezentrale, demokratiefördernde Element KI unterstützen.
Du lieferst damit ja ein gutes Beispiel, wie Politik, Zivilgesellschaft, vielleicht auch wirtschaftliche Akteure ja ein Umfeld schaffen können, in dem KI und die Nutzung von KI stärker in der Gesellschaft ankommt. Gibt es für dich eine Grenze zwischen Regulierung, die Sinn macht, und Einschränkung, die blockiert?
Ja, prinzipiell ist es ja gut, dass wir eine Regulierung in Europa haben, die eine gewisse Ordnung schafft, aber sie produziert eben auch Unsicherheit. Sie produziert Unsicherheit, wie wende ich das eigentlich an als Unternehmen? Und das trifft genauso Fraktionen wie Parteien, vielleicht sogar noch mehr, weil sie halt keinen Techie haben, der sich speziell mit juristischer Materie auskennt und oft auch gar nicht das Budget und die Zeit, um einen Vorgang oder ein neues Produkt zu prüfen. Ja. Was will der AI Act? Ja, also wir kennen natürlich die Risikoklassen, die aber eben nicht so klar definiert sind, dass es sofort augenscheinlich ist. Ja, nur mal ein Beispiel zu nennen. So ein Chatbot im Kundenservice eines Medizinunternehmens, das gilt meistens als geringes Risiko, ist ja klar, ne? Aber ein System mit medizinischem Nutzen dagegen ist ein hohes Risiko. Ja, also ich muss als Anwender prüfen, in welche Kategorie falle ich rein, was ist denn überhaupt möglich, ne? Und es liegt einfach daran, dass kurz vor der Verhandlung des AI Acts sich die Verantwortung umgedreht hat, ne? Also das heißt, wer KI einsetzt, trägt die Verantwortung, nicht der sie baut. Und das lag daran, dass es im November 2023 dann Geburtsfehler gab, als Deutschland, Frankreich und Italien die sogenannte Foundation-Modell-Regulierung gekippt haben, offiziell um die europäischen Champions Mistral und Aleph Alpha zu schützen. Aber am Ende des Tages ist es jetzt einfach so, dass hauptsächlich Google und OpenAI, also die großen Anbieter, davon profitieren und wir sozusagen mit dem AI-Act einen Regenschirm für die europäischen Werte schaffen wollten, der uns jetzt aber, wo weltweit der KI-Sturm tobt, sozusagen um die Ohren fliegt. Und das führt ja dann auch zu deiner Frage, ja, wie praxistauglich ist das Ganze? Also Rechtsklarheit ist ja schön und gut. Wie bringe ich es aber in Einklang mit anderen Gesetzen, wie setze ich das konkret um? Und das kann ich gerne ein Beispiel aufmachen. Wir hatten kürzlich von einer politischen Gruppierung bei PolitAgents eine Anfrage, ob man nicht mal ein Kommunikations-Agent-System bauen könnte. Also Sinn des Ganzen ist, der Nutzer, der Mitarbeiter hat eine Oberfläche, er klickt an, Pressemitteilung, LinkedIn-Post, Instagram-Post, whatever, gibt dann seine Botschaft und seinen Text ein, drückt auf den Knopf und da ist der perfekte Outcome. Aber so einfach ist es halt nicht, denn wenn man diese juristische Prüfung mal durchackert, dann stellt man relativ schnell fest, will man alles einhalten, überhebt man sich mit den Anforderungen. Und die Anforderungen sind nur, um ein paar Dinge zu zitieren. Man muss Prompts bis zu 6 Jahre speichern. Mhm. Ja. Die Quellen müssen verschlüsselt archiviert werden. Es muss klar sein, dass es eine Konformitätserklärung gibt, dass es einen Eintrag in die AI-Datenbank gibt. Ja, ansonsten darf das System gar nicht online gehen. Also dieses System, dieses kleine Kommunikationssystem, was mit ein paar Punkten zusammengestöpselt ist, Da sind eigentlich Audits notwendig, Risikomanagement, ja, Risk Files, Halluzinationschecks, Bias-Tests und. Also man kann sich vorstellen, wie viel Vorbereitung und wie viele juristische Kleinarbeit notwendig ist und wie viel das dann am Ende kostet. Also nicht nur in die Entwicklung, sondern eben auch der juristische Checks. Und von daher ist meines Erachtens, und das muss man mal tatsächlich mal auf die Praxis runterbrechen, theoretisch müsste jetzt jeder, der eben seit dem 2. August darunter fällt, und das bedeutet, unter die KI zur Beeinflussung des Wahlverhaltens zählt, müsse diesen Check machen, bis hin zum Custom-GPT. Ja? Das würde bedeuten, wir dürften eigentlich, wenn wir nicht als Privatpersonen tätig sind, als Unternehmen, als Fraktion, als Partei, gar nichts in die Richtung entwickeln, weil wir nicht mehr unter das EU-Gesetz fallen. Und das ist, da stelle ich mir halt schon die Frage, macht das Ganze noch Sinn oder ist es einfach ein Anreiz, um noch mehr Juristen und Agenturen zu beschäftigen?
Du hast ja aber eingangs erwähnt, dass es durchaus Parteien gibt, die mit KI-generierten Inhalten schon Gefühle transportieren, indem sie Windräder auf dem Berg, hast du gesagt, und Ähnliches produzieren. Ist denen das dann egal? Fürchten die diese Konsequenzen nicht? Und warum machen wir sowas nicht auch von anderen Parteien im positiven Sinne?
Ja, warum die das so machen, das weiß ich nicht. Vielleicht ist das auch mal ein interessanter Studiogast, so jemand einzuladen. Prinzipiell vertrete ich den Standpunkt, pure Vernunft darf niemals siegen. Wir brauchen dringend neue Lügen. Das ist ein Song von Tokatronic, beziehungsweise eine Zeile aus diesem Song. Und was ich damit meine, ist nicht, dass wir neue Lügen oder Desinformation oder Propaganda teilen müssen, sondern überlegen müssen, was kommt heutzutage an. Was ankommt, sind visuelle, leicht konsumierbare Medienprodukte, die auf eine kreative Weise Politik oder ein Gefühl vermitteln. Ein Gefühl vermitteln ist genau das Gegenteil von dem, was gerade passiert, Content zu produzieren. Ja, ich möchte nicht die 5. Pressemitteilung lesen, die werde ich so wahrscheinlich eh nie lesen, sondern ich möchte angesprochen werden in meiner Lebenswirklichkeit, wenn wir die Jugendlichen nehmen. Ich möchte jemand, der eine Brücke herstellt und am Ende des Tages bedeutet das eben nicht KI, der KI willen, sondern KI, um wieder die Brücke zu den Leuten herzustellen, die sich im Analogen wiederfinden. Ne? Also im Grunde baue ich eine Vortür zu Vortür. Also ich versuche den Teppich auszurollen, dass er halt wirklich auch vor die Füße der Leute geht. Und das ist meine Hoffnung, dass das Technologie kann. Die demokratischen Gruppierungen sich auch Gedanken machen, wie sie diesen Vorsprung gegenüber extremistischen Parteien auch wettmachen können.
Ist denn das, fies gefragt, ist denn das überhaupt möglich? Weil wenn wir natürlich versuchen, ein Fakt, eine demokratische Leistung oder eine parlamentarische Leistung nach vorne zu bringen, eine Entscheidung für Mindestlohn zum Beispiel oder Ähnliches, dann ist das ja in der Regel ein sehr komplexes Vorhaben. Und ich sage jetzt mal provokant, eine Lüge in den Äther zu schreien, ist natürlich viel leichter. Haben die nicht einfach immer, die Akteure, nicht die Parteien, die Akteure, die Desinformation verbreiten, haben die nicht immer einen Vorteil?
Die haben immer einen Vorteil, weil die Algorithmen natürlich genau diese Mechanismen und Effekte potenzieren. Ja? Aber ich stelle mir übergeordnet halt schon die Frage, warum wir eigentlich seit dem 20. Jahrhundert Bewegung sahen, Bewegungen, die Demokratie beschädigten, die es aber verstanden, neue Technologien für sich zu gewinnen, einzusetzen. Ja? Wir kennen den Volksempfänger, wir kennen die Lautsprecher auf den Plätzen. Ja? Was uns aber oft nicht bewusst ist, dass Technologie auch zum Guten eingesetzt wurde im politischen Kontext. Also Abraham Lincoln nutzte beispielsweise einen Telegrafen, um Politik zu beschleunigen, ja, auch sozusagen die Bevölkerung zu informieren. Ja, also wir laufen natürlich immer den Wut und Hass, der auf Social Media befeuert wird, hinterher. Das ist klar. Ja. Das langweiligste Gesetz kann noch so attraktiv sein und noch so unsere Welt besser machen und hat aber trotzdem Schwierigkeiten, einem Post gegenüber Vorurteilen da entgegenzustehen. Aber ich glaube halt, und das meine ich mit diesem Ausrollen auf und Brücken zusammenführen, dass wir Lust machen wieder auf Formate, die diejenigen zusammenbringen, die was bewegen wollen, mit denen, die was bewegen können. Ja? Also Technologie
sozusagen als, als Eintrittskarte für neue Wege, wie Menschen zusammenarbeiten können und wie sie ihren Alltag verbessern können. Also ein Beispiel war unser Polytechathon, den wir vor einem Jahr organisierten. Da haben wir in Berlin 100 Leute zusammengebracht vor dem Hintergrund der anstehenden Bundestagswahlen. Da war der Gedanke, ja, was können wir denn gegen die Übermacht tun? Ja, diese Flut an Negativnachrichten, an Bedrohungen, Robocalls, Deepfakes und. Da hätte man sich ja die gleiche Frage stellen können. Mhm. Ja, ich alleine kann da wahrscheinlich nichts machen. Ja? Und wahrscheinlich kann auch irgendeine Initiative gegen Punkt bei Punkt nichts machen. Aber wenn wir die Leute zusammenbringen, wie jetzt beim Polytechathon, wo sich Rentner getroffen haben, Schüler getroffen haben, Entwickler dabei waren, Kommunikationsexperten, ja, wenn wir alle mit einer 360-Grad-Perspektive in einen Ort bringen und die Gedanken fließen lassen, und Steve Jobs hat das schon so schön gesagt, connecting the dots, ja, was Neues entstehen lassen, und was Neues kann bedeuten, dass wir ein Bildungsprogramm für die Erkennung von Algorithmen oder Sensibilisierung innerhalb von einem Wochenende aufbauen, dass wir so eine Art Tinder für die Kommunalwahl entwickeln und entwerfen, wo Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker mit interessierten Bürgern zusammenkommen, oder der Wahlomat 2.0, der mehr auswertet als Wahlprogramme, sondern eben auch Social-Media-Beiträge und Reden einbezieht, sodass sich die Bürger ein runderes Bild machen und. Dann kann das Ganze gelingen. Ne? Das ist eben nicht der ganz große Wurf, genauso wenig wie der große Deepfake, die Bedrohung ist, sondern das sind die kleinen Facetten, die kleinen Teile. Wir hatten beispielsweise ein Startup, das jetzt ja richtig an Fahrt aufnimmt und erfolgreich geworden ist, bei Jan Böhmermann im Neo Magazin war. Campaign Tracker, ja, was haben die gemacht? Das sind zwei Forscher der Uni Mainz, angeführt von Simon Kroschinski, einem renommierten Forscher. Die haben sich eben in diesem Wochenende in der Landesvertretung Baden-Württemberg eingeschlossen und gesagt, so, wir wollen ein Programm, das KI-generierte Wahlwerbung erkennt. Ja, das wollen wir schaffen. Und nach 30 Stunden war diese Website online. Ja, man konnte sehen, wer spielt welches KI-Bild aus, zu welchem Zweck, ja, mit welchen Motiven, mit welchen Intentionen. Und das ist natürlich ein Instrument, was einerseits von den Bürgern benutzt werden kann, aber eben auch zu einer neuen Art von Informationsvermittlung im Journalismus eingesetzt werden kann. Und ich glaube, solche Innovationen, die sowohl bundesweit tragfähig sind, aber auch im Kleinen, im Lokalen eingesetzt werden können. Ja, spielen wir das Spielchen jetzt mal weiter, die nächsten 10 Jahre werden wir wahrscheinlich mehr künstliche Intelligenz sehen als weniger. Dann kann es gelingen, dass auch im Landkreis Sigmaringen so ein Tool zum Einsatz kommt, wenn es halt neue Kandidaten gibt und auch ein neues Kommunikationsverhalten der Menschen.
Hm. Wer sich erinnert, weiß ja, als wir gestartet haben mit dieser Episode, hatten wir einen kleinen Clip aus einem Problemstädtchen, sag ich mal, in Paris, in unserem Nachbarland Frankreich. David, du kennst diesen Case auch sehr gut, Stichwort Bettwanzen. Was ist da genau passiert?
Ja, diese Geschichte ist spannend, weil sie bei fast jedem auf dem Bildschirm war, zumindest eine gewisse Zeit, so ein bisschen wie heute die Kaninchen, die nachts auf dem Trampolin hüpfen. Ja.
Kenne ich auch, ja. Ja, sind sehr witzig, ja.
Auch wahnsinnig. Es hat übrigens oft mit Tieren zu tun, Desinformation. Ja, aber was war da los im Sommer 2023? Ja, da explodierte Social Media nahezu, ja. Videos, Posts, Kommentare, auch bei uns, wohlgemerkt auch auf renommierten Nachrichtenportalen, dass die Bettwanzen jetzt überall sein. In Paris braucht man gar nicht mehr hinfahren. Ja, da wird man quasi über der Grenze schon begrüßt. Aber es war tatsächlich eine ernste Angelegenheit in Paris und auch in Frankreich, denn die Panik ging so weit, dass Schulen schließen mussten und sich viele auch fragten, ist Paris überhaupt bereit für die Olympiade, die im nächsten Jahr stattfinden sollte? Ein Bürgermeister aus Paris war ganz panisch und wollte den nationalen Gesundheitsnotstand ausrufen. Und es gab tatsächlich eine Krisensitzung der Regierung. Da stellt es sich heraus, es gibt 40 verschiedene Geschichten dieser Bettwanzen-Story. Keine ist wahr. Ne? Und unterschwellig wurde auch noch eine Untergeschichte eingeflochten, eine Erklärung, dass die russischen Sanktionen die Insektizidproduktion blockiert hätten. Und jetzt Frankreich sozusagen das Ganze ausbaden muss. Naja, und das stellt sich natürlich schon auch die Frage, wer steckt denn dahinter? Und kamen die Geheimdienste dann relativ schnell auch zur Auffassung, dass kremlnahe Accounts die Story gezielt verstärkten, um das Vertrauen in den französischen Staat zu erschüttern. Also früher waren ja Botfarmen bestückt mit Menschen, die den ganzen Tag Kommentare in die Kommentarspalten eingaben. Heutzutage reichen ja Systeme, die erkennen, welcher Kommentar zuvor abgesetzt wurde. Und nach einer gewissen Logik wird dann angestachelt. Und genauso war es auch bei dieser Bettwanzengeschichte. Ne? Und das Schwierige ist natürlich, was wir auch bei anderen Desinformations-News sehen, dass weltweit Nachrichtenportale auf der Suche sind nach viralen Hits. Ja? Mhm. Und dann wird mal auf einen TikTok-Trend sich berufen, wird dieses Video eingebettet auf der Nachrichtenseite. Dann kommt es zu einer Nachrichtenberichterstattung der zweiten Ordnung, wird auf das Medium 2, verweist dann aufs Medium 1 und exkulpiert sich dann sozusagen, ja, laut Fox News oder India Times oder whatever, sind die Bettwanzen in Paris ausgebrochen. Irgendwann schwappt es dann rüber. Tatsächlich bei ÖRR Social Media Accounts habe ich das gesehen und das ist halt das Gefährliche, ne? Wenn so eine politische Intention in einer alltagstauglichen emotionalen Verpackung rüberkommt, ja. Und ich auch gar nicht mehr checke, was ist denn eigentlich die Quelle, denn, und da spielt noch mal was anderes mit rein, ich ja auch Medien zwar nicht mehr so glaube wie früher, aber meinem engsten Bezugskreis glaube. Das heißt, wenn mir mein Freund, meine Mutter und mein Onkel genau diesen Post schickt, glaube ich mit einer relativ großen Wahrscheinlichkeit dran, auch wenn der Faktencheck der Tagesschau das Gegenteil belegt.
Ich finde das nur mal zusammenfassen, weil ich das so spannend finde. Also im Grunde genommen mega absurder Fall, der aber natürlich emotionalisiert. Man sieht diese Bettwanzen, man sieht Käfer, Parasiten, Blutsauger. Es löst Ekel aus, es löst ein bisschen vielleicht sogar auch Phobie aus, je nachdem, mit wem man spricht. Und gleichzeitig, hast du ja eben erklärt, kam das aber auch so ein bisschen in Verbindung mit Russland-Sanktionen. Ne? Wir hätten den Schlamassel nicht, wenn wir Russland nicht sanktionieren würden, so je nachdem. Ich finde, das Beispiel zeigt eigentlich sehr eindringlich, wie absurd, aber doch wie weitreichend solche Kampagnen gehen können. Jetzt hast du aber schon gesagt, mit deinem lokalen Engagement, wo du ja auch mit einem Querschnitt der Gesellschaft sprichst, wir hatten die Jugend erwähnt, wir hatten ältere Menschen erwähnt. Wie können wir denn sowas begegnen? Ist Medienkompetenz da der Schlüssel? Und wenn ja, wie bringen wir das wieder stärker in die Gesellschaft, um sowas besser zu erkennen?
Ja, Medienkompetenz ist natürlich das eine. Das ist aber glaube nichts Neues. Also darüber reden wir schon seit Jahrzehnten. Und Desinformation gibt es nicht seit dem KI-Zeitalter. Gibt schon immer, habe ich bei Harari gelesen, seit der Münzprägung gibt es natürlich propagandistische Versuche, ja, sich im richtigen Licht oder jemand anderen im Schlechten darzustellen. Kann man sich überlegen, wie viele Jahrhunderte, Jahrtausende das Ganze also zurückgeht. Fotomanipulation per Photoshop, auch kein Problem. Aber ja, es bekommt jetzt einfach nochmal eine neue Qualität mit KI. Was kann man dagegen tun? Ja, Medienkompetenz, KI, Informatik in die Schule bringen. Wir in Baden-Württemberg starten jetzt ein neues Schulfach. Das ist sicherlich eine gute Sache, wenn es verwoben wird mit Demokratie und Medienbildung. Die Frage ist dann natürlich aber auch, who teaches the teachers? Ja, und da haben wir gerade ein echt großes Problem. Also wenn ich einen Appell starten dürfte, dann wäre es, dass ich ein technisches Verständnis eben auch, wie Algorithmen funktionieren, noch stärker in die Lehrerausbildung kommt. Gibt es in ganz Deutschland kein einziges Bundesland, was das als Pflichtfach im Curriculum vorsieht. Ja. Gibt viele freiwillige Kurse, die auch sehr gut angenommen werden. Und da gilt es nachzusteuern. Das ist schon mal das Erste. Also auch weniger anzusetzen bei den Schülern, sondern eher weiter vorne. Ja, das ist für mich eine Problematik, die wir viel zu selten diskutieren. Klar, natürlich, das Thema Faktenchecks kann funktionieren, aber einmal richtig stellen, das reicht halt nicht. Ja. Und da komme ich wieder zurück auf das, was ich vorhin gesagt habe, eben den Fakt auch mit der Geschichte, mit der Positivgeschichte in Verbindung bringen. Auch erklären, warum demokratische Prozesse wichtig sind, die Selbstverständlichkeit auch wieder sichtbar machen. Ich glaube, das kann mit Hilfe von Videos und Bildern und kreativen Mitteln sehr, sehr gut gelingen. Und da gilt es eben, Schülern zu zeigen, wie wir Technologie so einsetzen können, dass es demokratiefördernd ist. Stichwort Pre-Bunking, also Impfen vor der Infektion, wenn man so möchte, ist sicherlich auch nochmal was. Da hat Google seinen Beitrag geleistet 2024 mit YouTube-Spots gegen populistische Narrative. Sagen meine Quellen, dass da nachweisbar auch die Anfälligkeit zurückgegangen sei. Da bin ich einfach ein bisschen vorsichtig. Aber ich denke, dass es nicht alleine nur vom Bildungswesen ausgehen kann, sondern eben eine gesamtgesellschaftliche auch Bewegung auslösen muss. Wichtig ist ja einfach die Message, es geht gar nicht darum, was wir auf unseren Handys sehen, sondern welche Auswirkungen das für den Alltag hat. Mir hat letztens, Stichwort Enkeltrick 2.0, jemand eine Geschichte erzählt, da bin ich auch fast vom Stuhl gefallen. Inzwischen ist es ja schon, die Polizei sagt, die Fälle steigen, schon fast Alltag, dass der Enkeltrick ja so zugenommen hat und in einer Qualität zugenommen hat, dass die Stimme der Enkelin geklont werden kann. Mhm. Ja, die Mutter, die Tante, der Onkel angerufen wird, was natürlich nochmal ganz andere Emotionen auslöst. Aber in der Geschichte war es gerade andersrum. Ja. Da rief der Sohn den Vater an und sagte, Papa, ich habe einen Unfall. Und der Vater legte auf. Und es war der echte. Ja. Und also erst nach ein paar Anrufen hat er sich, der Vater, bei seinem Sohn gemeldet und hat gesagt, ja, wo bist du denn? Wo kann ich dich abholen?
Also der echte Sohn hat den Vater angerufen und der Vater hat geglaubt, es sei ein Fake.
Richtig. Also, und das ist nochmal der Punkt, den wir auch oft nicht sehen, was es mit unserem Verhalten macht. Ja? Unserem Verhalten macht, dass wir zu vorsichtig sind, dass wir vielleicht zu unvorsichtig sind. Das ist echt ein Punkt, an dem wir. Ja, und kann man da dagegen tun? Ja? Also natürlich mit Codewörtern arbeiten, aber da gilt es eben auch, neue Sicherheitsmechanismen zu entwickeln. Und ich glaube, da stehen wir auch noch ganz am Anfang.
Das ist ja jetzt auch ein Beispiel, das hat ja nicht nur der persönlichen Geschichte in dieses Beispiel, was du mitgebracht hast, ne, da ist das ja nicht so, dass das nur eine persönliche Facette ist, sondern dass die Menschen ja natürlich auch so ein bisschen den Verdruss haben, in was sie, den Medien glauben können, was sie der Politik glauben können und so weiter. Können wir das denn, vielleicht als abschließende Frage an dich, lieber David, können wir das denn mit dem Einsatz von KI in den nächsten 2-3 Jahren, wenn wir mit diesem Mut, den du beschreibst, nach vorne zu gehen, um auch positive Geschichten zu erzählen, können wir das denn verbessern, stärken und wieder einfangen und verhindern, dass wir selber Spielball werden für diese Technologien, die einfach andere viel unerschrockener nutzen als die Vernünftigen, sag ich mal?
Jein. Wenn wir glauben, dass wir nur Technologie nutzen können, um den Spieß umzudrehen, da glaube ich nicht dran. Ja, ich glaube aber dran, dass wir Technologie einsetzen können, um die Menschen wieder zu begeistern für Demokratie. Und da möchte ich auch gerne nochmal ein anderes Beispiel nennen. Projekt Zuversicht. Ja, Houston News startet jetzt eine Offensive gegen den Pessimismus, ja, für mehr Zukunft und mehr Zuversicht. Wir dürfen da auch mitwirken als Polit-Agents und den Ideathon gemeinsam mit der Zeit gestalten in Essen. Und das ist ein tolles Projekt. Das geht zurück auf eine Umfrage vom Mai, das Projekt Zuversichts, was ein interessantes Ergebnis erbracht hat. Ja, da sagen 67%, ich fühle mich von Staat und Politik alleingelassen, und 78%, wenn wir in Deutschland so weitermachen, fahren wir das Land gegen die Wand. Mhm. Da könnte man sagen, okay, kannst du schon vergessen, ja. Aber das Interessante ist eben, Staat schlecht, privat gut. Denn 85% sagen, mir und meiner Familie geht es gut. Und 65% wären zuversichtlicher, wenn sie das Gefühl hätten, etwas Großes bewegen zu können. Also das heißt, im engeren Umkreis, sobald ich sehen kann, was meine Aktion bewirkt, ja, dann löst es in mir ein Gefühl aus, dass den kleinen Schmetterlingsschlag, den berühmten, ja, in Bewegung bringt. Und solche Veranstaltungen wie jetzt den Ideathon, wo wir Jugendliche oder junge Menschen unter 35 zusammenbringen und sagen, hey, bring doch mal deine Idee mit. Da kommt noch ein anderer mit einer Idee. Und vielleicht könnt ihr die Idee verbinden zu irgendwas, was demokratiefördernd ist bei euch vor Ort oder für ganz Deutschland. Und sie können sehen, dass ihre Ideen gefragt sind, dass sie sich einbringen können, ja, dass die Ideen jetzt nicht nur mitgenommen, sondern auch tatsächlich umgesetzt werden, dann, glaube ich, entsteht was Großes daraus. Und da hoffe ich mir tatsächlich auch von der Politik, dass solche Programme gefördert, wertgeschätzt und weitergetragen werden, weil so kann es gemeinsam gelingen.
Vielen Dank. Fingers crossed, dass das wirklich so ist, dass diese Förderung und dass diese Aufmerksamkeit in diese Richtung fließt. Das klingt nach sehr schön partizipierenden Projekten. Auch nach einer langen Folge ein bisschen Wortfindungsprobleme. Aber David, danke, dass du da warst. Vielen, vielen Dank für deinen Input. Wir hören uns mit einer weiteren Folge in Kürze wieder, wo wir weiter über das Thema Desinformation sprechen. Ich danke allen Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören und wünsche euch einen guten Abschluss dieser Folge. Bis dahin.
Fakten und Fakes. Eine Serie von Politik und Kommunikation. Mit Martin Nielsen.